euch allen, auch von mir heute. Wir sind in einer Predigtreihe über das Vaterunser. Mirjam und Till haben schon den Boden bereitet in den letzten beiden Wochen und über die erste Hälfte des Vaterunsers gesprochen. Und das Thema Vaterunser ist ja für jeden Christen, denke ich, ein Thema, weil jeder Christ lernt das Vaterunser ja kennen, auch Nicht-Christen, es ist schon Kulturgut. Ich weiß nicht, wie es dir und wie es euch mit diesem Gebet gegangen ist. Ich habe es eben ja auch schon sehr früh kennengelernt und gehört. Es wird immer wieder gebetet bei verschiedenen Gelegenheiten. Und irgendwann habe ich so in meiner eigenen Biografie dann auch so einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, naja, irgendwie so wichtig ist es auch nicht. Und es hat eher, wie soll ich sagen, an Bedeutung verloren und ist so ein bisschen in einem Kämmerchen verschwunden. Und ich habe es eigentlich jahrelang auch nicht besonders gepflegt und mich nicht besonders darum gekümmert, weil ich auch so nicht den Eindruck hatte, dass es so viel bewirkt. Jetzt guckt ihr mich ganz erschrocken an. Aber das hat sich auch geändert. Und zwar in dem Augenblick, und das ist jetzt schon etliche Jahre her, wo ich angefangen habe, wirklich über das Vaterunser nachzudenken und es durchzubuchstabieren und hineinzugehen. Und eigentlich dieses Desinteresse ist völlig verschwunden und ist einem totalen Staunen gewichen und einer Neugier. Und es geht mir heute so, dass ich sage, jedes Mal, wenn ich hineinschaue, obwohl ich mich ja jetzt schon lange intensiv damit befasse, entdecke ich immer wieder neue Aspekte und denke, wow, was ist das für ein tolles Gebet. Und ich glaube, ihr habt es auch schon gemerkt, dass es eine wichtige Rolle spielt, weil ich es auch bewusst immer wieder mit einbringe. Und so teilen wir das auch, Mirjam, Till und ich, auch diese Leidenschaft, diese Überzeugung. Und ich möchte heute anknüpfen an das, was die beiden einfach auch schon grundgelegt haben, jetzt mit der ersten Hälfte des Vaterunsers und heute eben die zweite Hälfte. Die haben sie mir übrig gelassen, ne? Das meiste wie immer, ne? Dann eben anpacken. Aber zuvor nochmal der Text. Er ist uns ja wohl vertraut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heute geht es eben um die zweite Hälfte des Vaterunsers, um das tägliche Brot, um die Vergebung. Ja, und dann im dritten Punkt, das ist die große Frage, führe uns nicht in Versuchung, Bewahrung, Schutz. Wir werden nachher näher darauf eingehen, um was es dabei wirklich geht. Es geht jetzt also um unsere Anliegen und Bedürfnisse, nachdem in der ersten Hälfte des Vaterunsers scheinbar die Anliegen und Bedürfnisse Gottes im Vordergrund gestanden haben. Also sein Name, sein Reich und sein Wille. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin inzwischen der Meinung, dass im zweiten Teil des Vaterunsers eigentlich kein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Vielleicht könnt ihr versuchen, mal diese Blickwinkel jetzt einzunehmen, nachdem ihr immer gedacht habt, es ist anders. Jetzt geht es eigentlich nicht um etwas Neues, sondern es geht um die Anwendung der ersten Hälfte des Vaterunsers in unserem konkreten Alltag. Also, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Das soll jetzt auch bei uns in unserem konkreten Lebensalltag, in unseren Lebensbereichen geschehen. Also eigentlich zieht sich ein roter Faden direkt und logisch immer weiter fort. Und außerdem, was denkt ihr, sind unsere Anliegen Gott wichtig? Ich denke schon. Ja, wir liegen ihm am Herzen. Denn wir sind seine geliebten Söhne und Töchter. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, dass unser Leben gelingt. Oder darf ich das so persönlich formulieren? Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, dass dein Leben gelingt. Und es, dass unsere echten Bedürfnisse auch gestillt werden. Er hat uns ja unsere echten Bedürfnisse auch gegeben. Gott hat uns doch gemacht. Er hat dich gemacht. Er hat dich wunderbar gemacht. Und im Tiefsten geht es darum, dass wir erkennen, Gott selber ist die Quelle des Lebens und aller guten Gaben, die wir brauchen. Das wird wunderbar bei Jakobus ausgedrückt, Jakobus 1, Vers 17, wo es heißt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Ich habe den Titel für heute gewählt, Vater unser Kompass fürs Leben. Weil ich glaube, dass Jesus uns durch das Vater unser Orientierung geben möchte. Es soll uns täglich dabei helfen, uns im Dschungel des Alltags zurechtzufinden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so schaue, was ich erlebe und was ich auch bei Einzelnen immer wieder mitbekomme, diese Welt ist schon kompliziert. Und das Leben ist wirklich sehr herausfordernd und man weiß nicht, was gleich um die nächste Ecke kommen wird und was dieser nächste Tag bringt. Es verdichtet sich alles, es wird alles schneller und anspruchsvoller. Wir sind wie Wanderer in einem dichten Wald. Und da ist es wichtig, immer wieder auf den Kompass zu schauen, ihn immer dabei zu haben, immer wieder mit Gewohnheit darauf zu schauen, um den richtigen Weg auch zu finden. Und am Ende sich nicht immer im Kreis nur zu bewegen, sondern auch dann die Oase und die Lichtung und das Gasthaus zu finden. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und damit hat er dann sicherlich nicht gemeint, wenn es euch mal einfällt, ein Gebet zu sprechen, sondern er spielt darauf an, dass es bei den Juden einfach eine Gewohnheit ist und war, regelmäßig zu beten, jeden Tag, mehrmals am Tag. Und er sagt, so hat er das auch mit selber praktiziert und seine Jünger auch. Und sagt, wenn ihr dann diese Gebetszeiten habt, dann sollt ihr so beten, wie ich es euch jetzt lehre. In der Bibel gibt es verschiedene Beispiele, wo wir das so anschaulich sehen können. Zum Beispiel Daniel. Erinnert euch, ruft euch eure biblischen Geschichten in Erinnerung. Daniel in der babylonischen Gefangenschaft, in einem völlig fremden Umfeld. Was macht er? Woran hält er besonders fest? Dreimal am Tag, also wahrscheinlich morgens, mittags und abends, betet er täglich Richtung Jerusalem. Da heißt es Daniel 6, Vers 11, im Obergemach Daniels waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war. Die verschiedenen Betriebssysteme auf unseren Computern, Tablets und Smartphones arbeiten auch mit Fenstern. Jetzt seid ihr überrascht über diesen plötzlichen Wechsel. Windows heißt das. Da gibt es ja auch einige Probleme, jetzt auch aktuell mit unseren ganzen Computern und unserer digitalen Welt. Aber das ist etwas, was wir sehr gut kennen, mit diesen Fenstern arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer meistens viel zu viele von diesen Fenstern geöffnet. Sowohl auf meinem Smartphone als auch auf meinem PC. Und das wird dann immer langsamer. Textverarbeitung, Bildbearbeitung, PowerPoint, Excel, Media Player, Bibelprogramm, WhatsApp, Kindle, alles Mögliche und so weiter. Finde ich immer ganz toll, wenn man das alles offen haben kann. Und so ist es auch ein Gleichnis für unser modernes Leben. Wir leben irgendwo mit ganz vielen geöffneten Fenstern, und alles Mögliche beschäftigt uns, strömt auf uns ein, poppt plötzlich auf, will unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und deshalb hat mich das so angesprochen, hier von Daniel zu hören, dass er auch mit Windows gelebt hat. Also mit offenen Windows, mit offenen Fenstern Richtung Jerusalem. Und für mich ist das ein Sinnbild, dass es auch wichtig ist, dass wir ein Fenster zum Himmel hin öffnen regelmäßig. Denn das steht uns tatsächlich frei und zu. Und das, dazu will Jesus uns und seine Jünger jetzt ermutigen. Bei all dem, was auf euch einströmt, schaut, dass auch dieses Fenster regelmäßig, möglichst immer geöffnet ist oder auf jeden Fall immer wieder über den Tag und über die Woche. Macht es euch zur Gewohnheit. Das ist total wichtig für euch und für euren Alltag. Einige von euch waren am letzten Donnerstag beim Vortrag von Jörg Albrecht aus Gottes Gegenwart leiten. Ich war sehr gespannt darauf, was Jörg Albrecht, dieser bekannte Sprecher, jetzt für besondere Erkenntnisse uns bringen wird darüber, was wichtig ist, um leiten zu können. Und in gewisser Weise sind doch alle hier Leiter. Du bist ein Leiter. Jetzt fragst du dich, was leite ich schon? Ja, du leitest dich selber. Das ist das Minimum. Dafür bist du verantwortlich. Du sagst, ich stehe jetzt auf oder ich gehe jetzt ins Bett oder wie auch immer. Du leitest dich. Also auch für dich stellt sich die Frage, was bedeutet es, aus Gottes Gegenwart zu leiten? Ja, und ich war dann sehr erstaunt, wie elementar Jörg Albrecht in unser Leben gesprochen hat und hat gesagt, es ist so wichtig, dass ihr Sabbat haltet, dass ihr zur Ruhe kommt vor Gott und dass ihr ihn als guten Hirten erlebt und mit diesem guten Hirten durch den Alltag geht. Wenn ihr nicht zur Ruhe kommt, also aus Gottes Gegenwart lebt, dann werdet ihr das einfach nicht schaffen. Er hat eben erzählt, dass so viele gute Leiter in verschiedenen Gemeinden, die er kennt, einfach zusammenbrechen und dann eben ihre Funktion nicht mehr ausüben können, weil sie jetzt schon am Limit sind und irgendwann bricht eben alles zusammen. Sie kommen nicht mehr zur Ruhe. Und ich denke, so geht es vielen von uns. Insofern ist es schon ein sehr zentraler Punkt, dass Jesus sagt, Leute, öffnet dieses Fenster zum Himmel, wie Daniel. Bleibt da dran, lasst euch nicht davon abhalten und schließt vielleicht auch mal ein paar andere Fenster. Ich habe gemerkt, mein PC wird immer langsamer und lahmer, je mehr Fenster geöffnet sind. Vielleicht geht es deinem auch so. Im Moment geht es ihm ganz schlecht, also meinem PC. Aber dann muss man schauen, wieder neu aufspielen, das Betriebssystem. Was denkt ihr, möchte Jesus uns zu allem anderen noch ein paar weitere Lasten auf die Schultern legen? Vielleicht denkst du das ja, Gott, am Sonntag, dann sagt dann der Pastor am Schluss, jetzt solltest du noch dies und dies und dies in der nächsten Woche machen. Und wenn wir das dann alles umsetzen, jeden Sonntag, alle Woche, dann haben wir so eine riesen To-Do-Liste. Will er unser Leben komplizierter machen? Was denkst du? Nö, ne? Ich glaube, er möchte uns entlasten. Er möchte unser Leben vereinfachen und fokussieren und uns neuen Mut geben. Das ist mir richtig bewusst geworden in der Vorbereitung auf diese Predigt. Jesus hilft uns und er hilft uns auch, unsere wirklichen Bedürfnisse kennenzulernen und zu erkennen und bei Gott wirklich auch die Stillung dieser Bedürfnisse zu erleben. Meine Frage mal an dich, kennst du deine wirklichen Bedürfnisse? Denk mal nach. Was brauchst du, um leben zu können, um letztlich auch zufrieden und glücklich zu sein? Was ist, wo du auch denkst, das ist wirklich auch wichtig und elementar? Hast du was gefunden? Ich denke schon. Es gibt darüber verschiedenste Theorien von Abraham Maslow, so die Bedürfnispyramide. Das will ich alles jetzt gar nicht zitieren, weil ich glaube, das kennen viele von euch sowieso. Wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören, was sagt Jesus denn indirekt, was unsere Bedürfnisse sind, weil er lehrt uns ja von unseren Bedürfnissen her zu beten und Gott um Hilfe und Erfüllung zu bitten. Dann können wir ja auch zurückfragen, welches Bedürfnis zeigt sich denn hinter dieser Bitte? Unser tägliches Brot gib uns heute. Welches Bedürfnis mag wohl dahinter stehen? Essen und Trinken? Ja, ich würde das noch ein kleines bisschen ausweiten. Ich denke, es geht hier um unsere materiellen Bedürfnisse. Natürlich stellt sich die Frage, gerade bei dieser ersten Bitte, man denkt nach, was ist denn mit dem täglichen Brot gemeint? Natürlich Nahrung und Essen. Aber ich glaube auch Wohnung, Kleidung, so alles, was mit unserer körperlichen, materiellen Existenz zu tun hat, auch Gesundheit. Vielleicht auch mein E-Bike, das Auto, der Computer, das Smartphone, der Urlaub. Warum lacht ihr eigentlich jetzt? Also ich habe da ein paar dicke Fragezeichen hingemacht. Ich will das aber auch nicht gleich verneinen. Es kann schon sein, dass das auch alles dazugehört. Man muss das prüfen. Man muss darüber wirklich nachdenken. Denken wir darüber nach, was ist wirklich jetzt für mich auch in meiner Lebensphase, was ist dieses tägliche Brot, was ich wirklich brauche für meine materiellen Bedürfnisse? Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Hund hat. Marlies ist jetzt nicht da. Ich habe schon mal in meiner letzten Gemeinde was über Hunde gesagt und bin da furchtbar ins Fettnäpfchen getreten. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht passiert. Aber ich habe gelesen, dass Hunde kein Sättigungsgefühl haben, sondern solange man ihnen was zum Futtern gibt, dann schlingen die das einfach in sich rein. Das ist kein böser Wille, das ist einfach so in ihnen angelegt. Und sie machen dann auch ein bisschen zu viel des Guten, wenn zu viel da ist. Also das kommt wohl öfter vor. Ich habe nochmal nachgelesen. Aber die Hundebesitzer sind jetzt wieder kritisch, runzeln die Stirn. Also wie auch immer. Ich habe das schon früher gehört. Cocker Spaniel fressen sich dumm und dämlich, wenn man ihnen immer wieder Futter gibt. In meiner Kindheit wurde das gesagt. Ja? Wie auch immer. Ich denke, wir haben auch etwas von dieser Veranlagung in uns, gerade was die materiellen Dinge angeht. Wir haben oft nicht so ein Gefühl dafür, wann wirklich genug ist. Es ist irgendwie so das Gefühl, vielleicht man braucht es irgendwie für die Sicherheit und es kann gar nicht Sicherheit genug geben, dass wir sagen irgendwie, es wächst ins Uferlose, diese materiellen Dinge. Das liegt irgendwo eine Tendenz da drin. Seid ihr mit mir? Gut, also das stimmt dann zumindest. Ich glaube, Jesus hat hier in diese Gebetsformulierung so eine kleine Ermahnung mit eingearbeitet. So eine Selbstermahnung. Ja, unser tägliches Brot, täglich, gib uns heute. Ich glaube, in dieser Bitte des Vaterunsers eine Ermahnung zur Bescheidenheit zu spüren. Seid ihr dabei? Isst nur so viel, wie dir wirklich bekommt. Es gibt eine wunderbare Auslegung eigentlich in den Sprüchen, Sprüche 30, 7 bis 9. Da wird das perfekt erklärt. Ich lese es euch mal vor, ihr findet es auch vorne. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, was ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Super Stelle, vielleicht hat Jesus da ja auch dran gedacht. Dann spüre ich noch eine Ermahnung, so was so dieses Thema heute angeht, nämlich die Ermahnung, im Heute zu leben und das Leben nicht auf morgen zu vertagen. Gibt es das, dass man sein Leben auf morgen vertagt? Manchmal setzen wir uns zum Beispiel sehr große materielle Ziele, sodass wir so viel zu ihrer Erreichung in die Zukunft investieren müssen, auch heute schon, dass wir heute nicht mehr zum Leben kommen. Wir haben das Gefühl, wir laufen im Hamsterrad. Und es ist ganz klar, das ist nicht einfach. Es gibt da keine einfachen Lösungen. Die Lösung kannst du nur allein mit Gott zusammen und mit deinen Vertrauten finden. Insofern gibt es jetzt auch nicht hier den guten Rat, mach erstens, zweitens, drittens. Aber denke drüber nach und bete darüber. Und Jesus will es jedenfalls nicht, dass du das Leben auf morgen vertagst, sondern er möchte, dass du heute lebst. Er möchte es wirklich. Die Sorge um das tägliche Brot beziehungsweise um das, was wir manchmal dafür halten, hat die Tendenz, unsere Gedanken ganz auszufüllen und andere ebenso wichtige Themen und Bedürfnisse zu verdrängen. Muss ich den Satz nochmal lesen? Gut. Die Sorge um das tägliche Brot, also wovon wir jetzt eben gerade gesprochen haben, oder das, was wir für das tägliche Brot halten, diese Sorge hat die Tendenz, unsere Gedanken ganz auszufüllen. Kreisen immer darum, wie kann ich diese Grundbedürfnisse stillen? Und dadurch werden andere Themen, die auch wichtig sind, weil wir haben noch mehr Bedürfnisse als das tägliche Brot und materielle Dinge, die werden verdrängt. Wir kommen gar nicht mehr dazu, uns damit zu beschäftigen. Das heißt, wir sind sozusagen einseitig ernährt. Jesus sagt ja auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es gibt noch mehr und davon sprechen die anderen Bitten. Kommen wir zur nächsten Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ihr Lieben, was für ein Bedürfnis mag wohl hinter dieser Bitte stehen, das wir, denke ich, alle Menschen haben? Schwierige Frage, ne? Ja, will Frieden haben und so. Also ich glaube, es geht darum, um unser Bedürfnis nach Verbundenheit mit Gott und mit den Menschen. Das Bedürfnis haben wir alle. Wir sind zutiefst Beziehungswesen und sind von unseren Wurzeln her darauf angelegt, mit anderen Menschen und mit Gott verbunden zu sein. Deshalb ist ja auch das wichtigste Gebot ein Doppelgebot, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Wichtigste und das brauchen wir auch. Dieses Bedürfnis nach Verbundenheit ist, merkt man ja schon bei kleinen Kindern und ehrlich gesagt, ich merke das auch noch. Es hat sich nicht geändert. Das ist genauso elementar wie Essen und Trinken, würde ich einfach mal behaupten. In Sprüche 17,1 heißt es, lieber in Ruhe und Frieden ein trockenes Stück Brot essen als ein Festmahl mit Zank und Streit. Finde ich auch eine coole Aussage. Und man sagt, es ist doch viel wichtiger, dass wir miteinander Frieden haben und eine gute Gemeinschaft, als dass jetzt hier die Tische sich biegen. Weil es eben so wichtig ist, dass wir diese Verbundenheit spüren. Diese Verbundenheit wird aber durch Schuld und Sünde untergraben, was dazu führt, dass wir vereinsamen und letztlich innerlich verhungern. Das ist eben die Kehrseite der Medaille. Diese Verbundenheit ist eben ständig gefährdet. Ja, von allen möglichen Seiten, auch aus uns selber heraus, dass wir sie untergraben durch Fehler, durch Sünde, durch Unrecht. Wir kommen ja auch zu dem Bösen und der Versuchung. Und es gibt ja auch noch den Teufel, der das einfach immer zerreißen will, dieses Beziehungsnetz, das wir zu Gott haben und auch untereinander. Und was hilft dagegen? Vergebung. Gottes Vergebung. Und Vergebung, die wir weitergeben. Das hilft. Als Jesus, ich denke an den Zöllner Zachäus, ne, der eben die Leute betrogen hat und gegen Gottes Gebote verstoßen hat, als Jesus bei ihm einkehrte und ihm vergab, was hat er getan? Er hat einfach die Beziehung zu den Leuten wieder in Ordnung gebracht, hat alles erstattet, noch oben was obendrauf gelegt, hat gesagt, Mensch, es ist so schön, wieder mit Gott verbunden zu sein und mit den Leuten und dass wir wieder beieinander sind. Das ist alles viel wichtiger, diese Verbundenheit, als all dieser Reichtum, den ich da aufgehäuft habe. Ich bin nur nicht mehr rausgekommen aus diesem schrecklichen, materialistischen, bösen Kreislauf. Aber Gott möchte, dass durch Vergebung und Versöhnung die Beziehungen wiederhergestellt werden. Das ist genauso wichtig wie die materiellen Bedürfnisse. Vergebung bringt uns wieder in Verbindung mit Gott und miteinander und das brauchen wir genauso existenziell wie das tägliche Brot. Jetzt sagt jeder innerlich Amen, oder? Ich glaube, ihr seid alle einverstanden damit. Jetzt frage ich dich und uns, was verändert dieses Amen in deinem und meinem Leben? Wir sind hier an einem Punkt, der mich eigentlich frustriert hat am Vaterunser, wo ich dann ja auch irgendwann gesagt habe, warum soll man das eigentlich dauernd beten, wenn man es nicht lebt? Wir haben uns daran gewöhnt, bestimmte Dinge, Lieder zu singen, Gebete zu beten, ohne dann die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und das ist deshalb so ein neuralgischer Punkt. Sagen, was denke ich auch drüber nach, was ich da bete? Und folge ich dem auch? Jesus hat ja das Gebet eigentlich noch schärfer formuliert, als wir es immer beten. Es heißt wörtlich, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Er setzt voraus, dass seine Jünger Menschen sind, die automatisch vergeben und wissen, wie wichtig diese Beziehungen sind und alles dafür tun, was an ihnen liegt, um in Versöhnung mit den anderen zu leben. Also sie vergeben. Jeder hat ja Schuldiger, so werden die genannt. Wer sind denn die Schuldiger? Das sind die, die bei dir Schulden haben. Was ist die Logik dieser Welt? Wenn bei mir jemand Schulden hat, dann sage ich, ich möchte das mit Zins und Zinseszins auf Heller und Pfennig wieder bekommen. Du nicht, oder? Ja, wenn es so um diese materiellen Dinge geht, da hört der Spaß auf. Ja, das sind die Dinge, in denen wir leben. Und so ähnlich ticken wir aber auch, wenn wir den Eindruck haben, dass jemand an uns schuldig geworden ist. Dann sagen wir, ja, stimmt schon alles so mit der Vergebung, aber ich denke, Gott hat sich das so gedacht wie mit dem römischen Brunnen. Habt ihr schon in anderen Zusammenhängen jetzt verschiedentlich gesehen? Die oberste Schale ist die Vergebung Gottes. Die mittlere Schale, das sind wir. Und wir empfangen von Gott die Vergebung. Und die nächste Schale, das sind unsere Mitmenschen, das seid ihr. Und das sind die anderen. Und wir lassen diese Vergebung und Gnade weiter fließen. Und das ist eine ganz andere Fließrichtung, als wir aus der Welt her kennen. Da ziehen wir überall Energie und Wasser und alles an uns. Aber hier sagt Gott, ich bin großzügig zu dir und du sollst ein großzügiger Mensch werden. Das ist eine Revolution. Aber es ist natürlich auch ein kritischer Satz, wenn ich den Sonntag für Sonntag bete und mich nicht dran halte. Insofern ist es auch immer wieder wichtig, nicht einfach nur das zu sagen, sondern auch darüber nachzudenken und zu überlegen, stehe ich auch dahinter und will ich das auch? Und dann kommt das Reich Gottes auf die Erde, dann wird der Name Gottes geheiligt, dann geschieht der Wille Gottes wie im Himmel, so auch auf Erden, denn das ist der Wille Gottes. Also wir sind sogar ein Stückchen daran beteiligt, dass das Reich Gottes hier so richtig durchbricht auf der Erde. Und dann kommen wir zur nächsten Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns oder rette uns vor dem Bösen. Welches Bedürfnis steht hinter dieser Bitte? Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe darüber auch lange nachgedacht. Geht es um Schutz? Geht es um Sicherheit? Geht es um Grenzen? Und ich denke, das schwingt alles mit. Das brauchen wir alles. Aber bei meinen Überlegungen bin ich dann auf den Anfang nochmal gekommen, habe gelesen, ja, da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Und dieses und führe uns, das hat es für mich eigentlich geklärt. Es geht um unser Bedürfnis nach Orientierung. Ist vielleicht auch eine ungewohnte Sichtweise jetzt auf diese Bitte. Welchen Weg soll ich nehmen? Wie komme ich zum Ziel? Was lohnt sich nicht? Wo sind Gefahren? Was kommt auf mich zu? Wie geht es dir? Möchtest du wissen, wo du bist? Wo du wohnst? Wo du einkaufen kannst? Wo deine Wohnung ist? Wo die Ämter sind? Wo du spazieren gehen kannst? Wo ein böser Hund ist? Wo du lieber nicht vorbeigehen willst? Jetzt habe ich den bösen Hund. Entschuldigung. Es ist total wichtig, dass wir uns orientieren. Wenn ich im Urlaub an einen fremden Ort komme, dann renne ich immer erstmal rum und gucke und erkunde alles, damit ich mich auskenne. Wir haben das Bedürfnis nach Orientierung. Und hier heißt es, und führe uns. Zeig uns den Weg, wir brauchen es. Zudem, denn Jesus macht hier auch in der Formulierung der Bitte darauf aufmerksam, dass wir uns nicht im Paradies, sondern in einem gefährlichen Dschungel befinden. Müssen wir eigentlich alle wie Indiana Jones jetzt hierher kommen, ne? So ein Dschungelkluft. Wir sind nicht allein. Da draußen, da ist etwas. Das ist sogar hier. Wisst ihr das? Es gibt das Böse und es gibt den Bösen. Es existieren reale Gefahren. Und es heißt tatsächlich wörtlich hier, rette uns. Das heißt, wir brauchen Rettung. Und Gott will diese Rettung sicherlich immer wieder durch wunderbare Eingriffe in diese Welt auch tun. Wir haben das erlebt, immer wieder. Aber er will uns auch dadurch retten, dass er uns Orientierung gibt. dass er zu uns spricht und sagt, so sollst du leben, so sollst du gehen. Ich spreche zu dir, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Unsere Situation ist durchaus vergleichbar mit der Lage, in der Daniel in Babylon war. Man hatte ihn zusammen mit anderen Juden dorthin verschleppt und wollte ihn nun umerziehen und gleichschalten. Er hat sogar einen neuen Namen gekriegt, er ist dort auf die Uni gegangen, auf die Schule, hat auch Magie und Zauberei dort kennengelernt und alle möglichen Sachen, die den Juden verboten sind, auch Nahrungsmittel. Wie hat Daniel dieser enormen Kraft Babylons widerstanden? Und ich denke, es sind die einfachen Wahrheiten. Er hat sich zur festen Gewohnheit gemacht, Gott treu zu sein in ganz bestimmten Grundsätzen und immer wieder das Fenster zum Himmel zu öffnen, von dem wir eben auch gesprochen haben. Und er war darin treu bis hinein in den Feuerofen. Er hat immer auf diesen Blick auf Gott festgehalten und gesagt, führe mich hier in der Fremde. Die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe der Apostel, die Offenbarung, sie sprechen alle davon, dass wir hier nicht so richtig zu Hause sind. Ich meine, die Welt ist schön. Ich freue mich an der Sonne, ich freue mich am Odenwald, das ist super. Wir suchen das auch hier auf dieser Welt. Wir wollen, dass es hier auch schöner wird, dass Gottes Gegenwart hineinkommt. Aber diese Welt ist infiziert vom Bösen. Es ist auch da. Es ist auch Fremde. Es ist auch bedrohlich. Es ist auch Versuchung da und Verführung. Es ist Böses da. Und deshalb sind wir aufgefordert, wachsam zu sein und darum zu ringen, auf dem richtigen Kurs zu bleiben. Und die Frage ist, sind wir uns wirklich bewusst, dass wir in gewisser Weise in Babylon leben? Diese Bitte des Vaterunsers soll uns wach machen und auf Gott ausrichten, auf unseren guten Hirten, der uns ganz sicher bewahren und einen guten Weg führen möchte. Es soll uns ja jetzt nicht Angst machen, das Ganze. Also, aber wir müssen doch den nötigen Ernst haben und sagen, das ist die Realität dieser Welt. Und da möchte ich nochmal an Jörg Albrecht erinnern, der ja nicht nur den Sabbat betont hat, sondern auch gesagt hat, Psalm 23, das sind so die einfachen Dinge. Damit leben, ganz einfach, morgens schon mich an Gott richten und sagen, ja, du Herr, bist mein Hirte. Und mit dir durch den Tag gehen, sich immer wieder daran erinnern, immer wieder aufschauen und in der Verbindung mit ihm zu bleiben. Er ist mein guter Vater, mein Hirte. Ja, und nun schließt sich der Kreis. Da heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nun zum Abschluss die Frage, was geschieht, wenn wir dieses Gebet täglich mit Überzeugung und Glauben beten und darüber nachdenken? Ich glaube, du hast die Frage auch aufgeworfen, was bewirkt Gebet eigentlich? Ich meine, das ist eine schwierige Frage, das zu messen. Ich glaube, es gibt uns Orientierung. Das ist das eine, was ich heute herausstellen wollte. Und das andere ist, ich glaube auch, dass es eine dreifache Wirkung hat. Also mindestens. Also es hat ganz sicher eine Wirkung auf Gott. Ich glaube, sonst hätte Jesus uns dieses Gebet nicht gelehrt. Oder auch überhaupt zu beten. Gott legt offensichtlich Wert darauf, persönlich angeredet zu werden und hilft uns gerne dabei, den richtigen Ton zu treffen. Wie stellst du dir Gott vor? So bist du wie so ein Granitfelsen oder ist das eine Person mit Herz und mit Gefühlen, die sich freut und sagt, boah, super, dass du kommst. Also so stelle ich mir Gott vor und ich stelle ihn mir eigentlich vor wie Jesus. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dieser Vater hat ein Herz, er ist voller Liebe. Und er freut sich an der Beziehung und er ist mein guter Hirte. Also, das hat Wirkung auf Gott, es freut ihn. Und das Zweite ist, dieses Gebet hat auch eine Wirkung auf uns selbst. Auf mich und auf dich. Und ich habe mich da so mal gefragt, ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, was macht das Gebet Vater Unser eigentlich mit mir? Und ich habe gemerkt, ich habe ganz unterschiedliche Anteile in mir, was das so in mir auslöst. Da ist der Entdecker. Ich sage, boah, super, was ich da entdecken kann. Da ist der Optimist, klasse, was Gott alles dadurch tun wird. Aber es ist dann auch der Müde, der plötzlich sagt, boah, es ist alles schon so anstrengend jetzt immer. immer so viel tun und dranbleiben. Dann ist der Schüchterne auch der sagt, boah, ich traue mich gar nicht jetzt irgendwie da so voranzugehen. Dann ist da der Zähe, der sagt, nein, ich bleib dran. Dann ist da der Zweifler, der sagt, boah, ist das wirklich so? Kennst du die auch in dir? Diese verschiedenen? Da ist doch eine ganze Versammlung, eine Ratsversammlung in mir, meiner Seele. Und ich finde, dieses Vaterunser und auch andere Gebete haben so einen tollen Effekt. Die werden alle mal an den Tisch geholt und gesagt, ja, hier, das ist die Richtung. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Die werden alle so eingespurt auf eine Richtung. Und das finde ich total cool, wenn ich zu einer Einheit werde im Gebet und in der Ausrichtung auf Gott. Und Achtsamkeit bekomme für das, was wirklich wichtig ist. Und last but not least hat es eine Wirkung auf die Welt. Und die Frage, können Beter die Welt verändern und Gottes Reich in diese Welt bringen? Was denkt ihr? Ich möchte sagen, nur Beter, wenn ich das ernst nehme, was Jesus hier sagt, nur Beter können die Welt verändern und Gottes Reich in diese Welt bringen. Wir müssen den Kompass fürs Leben in die Hand nehmen und lernen, uns an ihm zu orientieren und immer dran zu bleiben. Jetzt habe ich mich gefragt, jetzt kommen wir ja zur Anwendung. Ich habe überlegt, soll ich euch jetzt wieder sagen, also macht dann erstens, zweitens, drittens. Das kommt jetzt dann zu den anderen Anwendungen auch noch dazu, die sich ja summieren, dass nachher so viele sind, dass wir gar nichts mehr tun. Ich möchte eigentlich eher Folgendes machen, was ich auch bei Peter Scazzero gelesen habe, erinnert euch vielleicht, Glaubensriesen, Seelenzwerge, wo ich so recht begeistert war und bin über dieses Buch, der sagt, wie kommt unser Anspruch mit der Wirklichkeit zur Deckung? Und er sagt, es ist wichtig, dass jeder persönlich sich eine Lebensregel entwickelt. Also nicht von Sonntag zu Sonntag leben und sagen, was sagt jetzt der Prediger heute, was ich in dieser nächsten Woche tun soll, sondern entwickel doch eine Lebensregel für dich. Wie willst du das halten? Mit dem Psalm 23 und mit dem Vaterunser und mit anderen Gebeten und mit anderen guten geistlichen Gewohnheiten. Was ist dir wichtig? Was sind deine Prinzipien? Erkennst du das, was wirklich hast? Machst du dir Gedanken über deine Bedürfnisse? Dass du das für dich selber durchcheckst und sagst, du findest für deine Lebenssituation deine Lebensregel, wie du geistliche Gewohnheiten lebst. Das würde ich dir gerne empfehlen. Das so möchte ich es selber auch handhaben. Und natürlich, es wäre cool, ich glaube, man kann das Vaterunser zum Beispiel dreimal am Tag beten. Das geht wirklich. Man kann zum Beispiel jeden Tag der Woche sich mal eine Bitte rausnehmen, es sind dann so ungefähr 7, und sich überlegen, was steht eigentlich dahinter und was bedeutet das für mein Leben. Und ich bin ganz sicher, wenn wir da so einsteigen und dieses Fenster in Richtung auf Jesus immer wieder öffnen und offen halten, dass wir dann Wunderbares erleben werden. Und ich würde gerne mit euch jetzt noch beten und möchte euch einladen zu einem sogenannten geführten Gebet. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch damit eins machen. Ihr dürft euch entspannen, ihr dürft sitzen bleiben, dürft aber auch aufstehen, wie auch immer. Schließt eure Augen, wenn ihr mögt. Und möchte das einfach nur noch mal in ein Gebet fassen, zentrale Botschaft, und dich einladen, damit dich eins zu machen. Lieber Vater und lieber Herr Jesus, mein Herr und mein Gott und mein guter Hirte, danke, dass du die Quelle aller guten Gaben bist und dass du uns zusammen mit unseren Bedürfnissen geschaffen hast. Herr, und so halte ich dir und so halten wir dir jetzt all diese materiellen Bedürfnisse auch hin. Und wir bitten dich, Herr, um dieses tägliche Brot, Herr, und aber auch um dieses Augenmaß, dass wir erkennen, was jetzt richtig ist für uns, und dass du uns auch lehrst, dass wir heute leben und das Leben nicht auf morgen vertagen. Herr, und wir halten dir auch unsere Bedürfnisse nach Verbundenheit hin. Du siehst, wie sehr unsere Seele danach hungert, in Harmonie mit anderen Menschen zu leben und mit ihnen verbunden zu sein und auch mit dir, und wie oft es da auch hakt. Bitte hilf uns, hilf mir, eine Versöhnung und Vergebung von dir zu nehmen und auch Versöhnung weiterzugeben und Vergebung und das Leben weiterzugeben. Und Herr, ich halte dir und wir halten dir auch unsere Bedürfnisse nach Orientierung hin. Wir sind in einer komplizierten Welt und wissen oft nicht ein und aus. Bitte führe und leite uns und bewahre uns vor der Versuchung und auch vor dem Bösen. Rette uns, Herr, und sprich zu uns als guter Hirte. Wir vertrauen dir, Herr. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Herr, wir lieben dich. Ich liebe dich. Jesus, wir vertrauen dir und wir beten dich an. Danke, dass wir zusammen jetzt beten können. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Und wer das zu fähig und in der Lage ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.